Ja, noch zusammen. Ja, so wie wir es gesungen haben, so ist auch unser Gebet. Wir wollen näher zu dir. Wir wollen nah an dich heran und dich hören. Und darum beten wir jetzt auch, dass du zu uns sprichst, wenn wir dein Wort öffnen. Wir beten darum, dass du unsere Herzen dafür vorbereitest, unsere Ohren wirklich dafür spitzt, dass wir auf dich hören. Du bist ein Gott, der redet, und dafür loben und preisen wir dich, dass du uns dein Wort gegeben hast, indem wir lesen dürfen, indem wir es suchen dürfen, indem wir dir begegnen dürfen. Bitte schenk du das heute Morgen für jeden von uns. Amen. Ihr Lieben, heute Morgen habe ich nicht so eine klassische Drei-Punkte-Predigt oder so für euch mitgebracht. Ich glaube, dass es auch nicht angebracht ist für den Predigttext, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen. Wir schauen uns nämlich heute ein ganzes Kapitel an aus der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist genau das, eine Geschichte, die Lukas uns erzählt über Dinge, die er erlebt hat und Dinge, die er selber gehört hat von Paulus. Und diese Geschichte möchte ich heute Morgen In diese Geschichte möchte ich mit euch hineintauchen. Wenn du also eine Bibel dabei hast oder irgendwie mitlesen möchtest, da so verfolgen willst, was wir tun, dann schlag einfach Apostelgeschichte 27 auf und dann wirst du merken, wo wir unterwegs sind. Mein Plan für heute ist relativ einfach. Ich möchte dich hineinnehmen in diese Geschichte. Das ist der ganze Plan. Und wenn du in dieser Geschichte drin bist, diese Dinge siehst und hörst und anschaust, dann wollen wir gucken, was hat das für uns zu bedeuten? Wie wenden wir das, was wir hier sehen können, auf uns an? Das ist so der Plan, den wir haben. Gehen wir also wirklich in unsere Geschichte aus Apostelgeschichte 27 hinein. Und dafür musst du dir ein bisschen was vorstellen. Lass dich mal darauf ein, male das vor deinem inneren Auge ein bisschen aus. Lass deine Fantasie ruhig ein bisschen spielen. Es ist das Jahr 59 nach Christus. Und du bist ein einfacher römischer Soldat. Du bist ein einfacher römischer Soldat und du stehst gerade an der Küste in der Nähe von einer kleinen Stadt. Diese kleine Stadt heißt Lasea. Du stehst gerade so am Strand, die Sonne geht gerade auf, sie fängt an, dich zu wärmen und du hast Sand zwischen den Zehen. Stell dir das vor, du bist so in deinen Sandalen, aber da ist Sand reingekommen und du spürst das. Und du kannst das Meer riechen, während du da stehst. Und gleich gibt's Frühstück. Der Tag geht so langsam los, der Rest deiner Einheit, die warten schon auf dich und du siehst über den Soldaten kreisen schon die Möwen. Die warten darauf, dass was zu essen abfällt, dass irgendwas übrig bleibt, wenn ihr weiterzieht. Weil die Reise geht heute weiter. Ihr seid gerade unterwegs. Du freust dich eigentlich darauf, dass die Reise weitergeht, auch wenn du so ein komisches Gefühl hast, immer wenn es aufs Meer hinausgeht, eigentlich magst du das gar nicht. Und beim Frühstück ergreift dann einer von den Gefangenen, die ihr mitführt, plötzlich das Wort. Das ist nicht normal. Normalerweise reden die Gefangenen eigentlich nicht mit den Soldaten, aber er macht das einfach. Er ist so ein Typ, der redet dann einfach mit allen, der ist so richtig extrovertiert, der hat keine Probleme damit, mit Menschenmengen zu sprechen. Er redet und du schaust ihn an und in den Ketten wirkt er irgendwie fehl am Platz. Du fragst dich, warum ist der Mann überhaupt hier? Das ist gar kein krimineller Typ. Und dieser Mann in den Ketten ist Paulus, der Apostel. Und er ergreift dann das Wort, das ist Apostelgeschichte 27, dann in Vers 10, und er sagt zu euch allen, Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und mit großem Schaden nicht nur für die Ladung und für das Schiff, sondern auch für unser eigenes Leben vor sich gehen wird. Das sagt er einfach allen. Und du siehst dann, wie so manche von den Soldaten um dich herum, deine Kollegen, die gucken dann nervös auf das Meer raus. Die mögen es auch nicht, mit dem Schiff rauszufahren. Aber euer Hauptmann, der erinnert dich dann ganz schnell daran, wer das Sagen hat. Er gibt ihm Befehl, dass ihr jetzt nach Phönix weiter segelt. Die Reise geht weiter. Ihr werdet nicht hier überwintern, sondern in Phönix. Ihr müsst also jetzt wieder an Bord gehen, auf das Schiff zurück. Und dann gehst du auch an Bord. Es ist so ein großes Schiff. Da sind fast 300 Leute an Bord. Das ist wirklich ein größeres Schiff. Und ihr segelt weiter und habt einen sanften Südwind im Rücken. So eine gute Reisegeschwindigkeit. Alles läuft so wie geplant. Paulus hat anscheinend Unrecht gehabt. Es ist alles in Ordnung. Aber dann passiert es. Dann kommt das, was Paulus angekündigt hat. Und es geht ganz schnell. Ein unglaublicher Sturmwind geht los. Und dieser Sturmwind wird euch einfach fortreißen. Ihr werdet einfach fortgerissen. Ihr könnt nichts mehr tun. Ihr entscheidet nicht, wo ihr hingeht. Der Sturm entscheidet das jetzt für euch. Euer Schiff wird einfach so mit fortgerissen. Die Rettungsboote, die an den Seiten vom Schiff hängen, mit denen man auch zum Strand oder zur Küste fährt und wieder an Bord kommt, die laufen mit Wasser voll, weil das Wasser die ganze Zeit so an Bord schlägt und drohen unter dem Gewicht vom Wasser abzustürzen. Es ist eine unglaubliche Situation, die entsteht. Ihr versucht dann irgendwie diese Rettungsboote hochzunehmen, so von dem Rand von dem Schiff wieder reinzutun, damit sie nicht runterfallen. Denn wenn diese Schiffe, diese kleinen Boote abfallen, dann seid ihr wirklich in großer Gefahr. Und ihr bindet alles an Bord irgendwie fest, weil alles sich bewegt. Das ganze Schiff wackelt hin und her, überall fliegen Sachen rum. Ihr bindet fest, was ihr festbinden könnt, sichert die Ladung so gut es geht. Ihr habt Angst, dass das ganze Schiff auseinanderbrechen wird. Und dann hörst du, wie die Matrosen, die für das Schiff zuständig sind, die euch nach Phönix bringen sollen, wie die einander etwas zurufen. Und was sie rufen ist, wir werden in Syrte enden. Wir werden in Syrte enden. Und du fragst nach Syrte, was ist das? Was meint ihr, wir werden in Syrte enden? Und dann sagen die dir, das ist ein Friedhof für Schiffe. Wer in Syrte endet, kommt nicht wieder. Wir werden sterben. Und du spürst es richtig, wie all deine Hoffnung verschwindet. Du blickst in den Abgrund des Todes in diesem Moment. Und was dann folgt, sind die schlimmsten 2 Wochen deines ganzen Lebens. 2 Wochen. Sturm nach Sturm nach Sturm. Keine Sterne am Himmel, also keinerlei Orientierung. Du weißt gar nicht mehr, wo ihr seid. Einfach getrieben von Wellen und Wind. Darauf hoffen, dass dieses Schiff, mit dem du unterwegs bist, nicht auseinanderbricht. Und je länger die Reise dauert, desto schwieriger wird es für dieses Schiff, überhaupt noch ganz zu bleiben. Dehnt sich, es bewegt sich, es knackst, bald bricht es auseinander. Und Hunger macht sich unter euch breit. Auf so eine Zeit, ganze 2 Wochen wart ihr nicht eingestellt und deshalb müsst ihr das Essen jetzt einteilen. Ihr wisst ja auch nicht, wie lange es noch dauern wird. Und am 14. Tag, 2 Wochen später, sitzt du dann da, nass, kalt, hungrig, erschöpft. Und du siehst Paulus. Den Gefangenen. Und du denkst dir, er hatte recht. Wir hätten auf Paulus hören sollen. Wir werden alle draufgehen. Er hat uns gewarnt. Und Paulus sieht, dass du ihn anschaust. Und er scheint zu wissen, was dir durch den Kopf geht, weil er ergreift wieder das Wort. Und er redet wieder mit allen. Das scheint einfach das Ding zu sein, was er macht. Paulus redet einfach mit allen, die da sind. Er addiert alle. Er sagt zu allen in Vers 21 bis 26 in Apostelgeschichte 27. Er sagt, Männer, man hätte mir freilich gehorchen und nicht nach Kreta in Richtung Phönix abfahren sollen. Und dieses Unglück und den Schaden vermeiden sollen. Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, er stand in dieser Nacht bei mir und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Und deshalb seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue auf Gott, dass es so sein wird, wie er zu mir geredet hat. Und wir müssen aber auf irgendeine Insel verschlagen werden. Und du hörst, dass Paulus diese Dinge sagt. Und du denkst darüber nach. Kann das wirklich sein? Hat Gott wirklich zu diesem Paulus gesprochen? Kann das wirklich sein, dass wir hier heil wieder rauskommen werden? Und während du so darüber nachdenkst, was du gerade von Paulus gehört hast, kriegst du mit, wie die Matrosen schon wieder etwas tun. Diesmal flüstern sie aber nur und rufen nicht. Und du schnappst Wortfetzen auf, was sie flüstern. Irgendwas mit verrückt, religiöser Spinner und Land gesehen. Und die Matrosen stehen auf und gehen unauffällig in den hinteren Teil des Schiffes. Sie wollen ein Rettungsboot nehmen. Sie wollen die Rettungsboote klauen und euch zurücklassen auf offener See. Was wirst du tun? Lässt du sie gehen? Hältst du sie auf? Schließt du dich ihnen einfach an und verschwindest und lässt alle im Stich? Und noch während du das verarbeitest, taucht schon der Hauptmann auf und er hat Paulus dabei. Warum ist Paulus schon wieder hier unterwegs? Und dann sagt Paulus: Wenn diese Matrosen nicht im Schiff bleiben, könnt ihr alle nicht gerettet werden. Vers 31. Entweder alle oder gar keiner. Das ist die Bedingung. Und dann gibt der Hauptmann dir den Befehl: Kapp die Seile. Schneide die Seile durch, die die Rettungsboote festhalten. Sorg dafür, dass sie abstürzen, damit sie runterfallen und niemand fliehen kann. Und damit stehst du jetzt vor einer Entscheidung. Und ich will dir diese Geschichte aus Apostelgeschichte 27 mal erstmal bis hierhin nur erzählen. Wenn das jetzt ein Film wäre, dann haben wir jetzt Pause gedrückt. So, am spannendsten Moment eigentlich haben wir jetzt einfach Pause gedrückt. Der Soldat, der steht da mit seinem Schwert vor den Rettungsbooten und er muss eine Entscheidung treffen. Und es ist eine Entscheidung, die du und ich jeden Tag auch treffen. Jeden Tag aufs Neue treffen wir diese Entscheidung. Eine Entscheidung, die du sogar mehrmals am Tag treffen musst. Und es ist nicht die Entscheidung, schneide ich jetzt die Seile durch oder nicht, sondern glaubst du Gott? Glaubst du Gott? Und wenn du das hörst und denkst, hey, natürlich glaube ich an Gott. Ich bin doch hier im Gottesdienst, um Gott zu begegnen. Natürlich glaube ich an Gott. Das ist nicht die Frage. Die fragst du ihm. Glaubst du ihm, dass er die Wahrheit sagt und Recht hat in allem, was er sagt? Glaubst du, dass er die Wahrheit spricht in seinem Wort? Dass er Recht hat in allem, was er uns darin sagt, in allen Anweisungen, die er uns gibt, dass er halten wird, alles, was er uns versprochen hat. Die Leute, die mit Paulus unterwegs sind, die jetzt auf dem Schiff sind, das sind so andere Gefangene, es sind Soldaten, es sind die Matrosen, es sind 276 Leute insgesamt. Diese 276 Menschen haben alle ein konkretes Versprechen von Gott bekommen. Durch Paulus. Er hat es ihnen weitergegeben, er hat es ihnen verkündigt. Und das Versprechen für sie, für diese Männer auf dem Schiff war: Ihr werdet das hier überleben. Ich werde euch retten. Die sind umgeben auf diesem Schiff von Sturmböen, die über sie reinbrechen, umgeben von Finsternis und Dunkelheit. Sie sind umgeben von dem Meer, von der Sache, die sie töten wird, wenn sie ins Schiff hineinkommt. Sie sind umgeben davon. Die meisten von diesen Männern auf dem Schiff können gar nicht schwimmen. Sie werden sterben, wenn Gott nicht etwas tut. Und genau das rufen diese ganzen Dinge zu ihnen. Also die alles um sie herum erinnert sie die ganze Zeit daran, zwei Wochen lang. Es ist fast wie ein Chor, der auf sie einprescht. Jede Böe, die das Schiff so bewegt, jede Welle, die gegen das Schiff schlägt, jeder Regentropfen, der runterfällt, alles schreit förmlich in Richtung dieser Menschen. Ihr werdet sterben. Ihr werdet draufgehen. Ihr werdet nicht überleben. Das ist euer Ende. Ihr werdet umkommen. Und genau da, mitten in diese Hoffnungslosigkeit hinein, wo alles um sie herum sagt, du wirst sterben, spricht Gott hinein und entlarvt diese Lüge mit einer einfachen Wahrheit. Ihr werdet überleben. Das ist sein Kontrastprogramm zu all den Umständen, in denen diese Menschen sind. Nein, ihr werdet das überleben. Siehst du also, wie die Situation dieser Leute auf dem Schiff eigentlich auch deine Situation ist und meine Situation ist? Denn wir treiben dahin in diesem Leben wie auf einem Schiff. Wir treiben dahin auf einem Schiff, das mit den Jahren eigentlich nur älter und zerbrechlicher wird. Und alles um uns herum erinnert uns daran. Wir werden sterben. Wir sind nicht nur umgeben von dieser Lüge, die auf uns hereinbricht. Wir sind umgeben von zahlreichen Lügen. Unwahrheiten, die in dein Leben eindringen, die dein Leben bestimmen wollen, Lügen, die nicht wahr sind. Die brechen über uns so hinein und umgeben uns genau wie der Sturm, die Leute auf dem Schiff umgibt. Ich gebe dir mal ein paar konkrete Beispiele, dass du verstehst, was ich meine. Ich habe 7 Lügen, die dich umgeben. 7 Lügen, die du jeden Tag, meiner Meinung nach jeden Tag, hörst. Wenn du nicht alle 7 hörst, ein paar von diesen Lügen kennst du garantiert in deinem eigenen Leben. Ich will dir diese Lügen kurz zeigen und mal zeigen, was Gott eigentlich dazu sagt, welche Wahrheit er dir gibt. Erste Lüge: Du bist nichts wert. Du bist nichts wert. Diese Lüge begegnet uns andauernd, weil es die Weltanschauung unserer Gesellschaft ist, in der wir leben. Du bist nichts wert, weil du nichts mehr bist als ein etwas intelligenteres Tier. Ein Produkt des Zufalls, ohne Sinn, ohne Ziel. Du bist gar nichts wert. Gott sagt in seinem Wort, Jesus sagt in Matthäus 10, denk doch mal an die Spatzen. 2 von ihnen kosten nicht mehr als einen Groschen und doch fällt kein einziger Spatz auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid also ohne Furcht. Ihr seid so viel mehr wert als eine noch so große Menge von Spatzen. Die Welt sagt dir, du bist nichts wert, aber Jesus sagt dir, du bist unfassbar kostbar, wunderbar gemacht von deinem Vater im Himmel. Zweite Lüge, die uns umgibt: Gott liebt dich nicht. Gott liebt dich nicht. Gottes Wort sagt, Sephania 3, Vers 17, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er ist sprachlos in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Dritte Lüge, die wir immer wieder hören, die wir uns vielleicht auch selber sagen: Du bist hässlich. Du siehst nicht so gut aus wie viele andere. Gottes Wort sagt uns, Psalm 139, 14, du bist von Gott herrlich und ausgezeichnet gemacht. Seine Werke sind wunderbar. Alle seine Werke sind wunderbar. Vierte Lüge, die uns umgibt. Diese Lüge ist eine der lautesten. Und je länger du lebst, desto lauter wird diese Lüge in deinem Leben. Dein Grab ist dein Ende. Dein Grab ist dein Ende. Und diese Lüge werden wir mal erinnert. Wenn wir Schmerzen haben, wenn wir krank werden, wenn wir älter werden, wenn es schwieriger wird, wenn Menschen um uns herum sterben, da gehst du auch hin und du kommst nicht wieder. Diese Lüge begegnet uns immer und immer wieder. Aber Jesus sagt, Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Fünfte Lüge, die wir immer wieder hören, die uns begegnet, die uns umgibt wie ein Sturm auf dem Meer. Die Idee von Mann und Frau ist ein Konstrukt der Gesellschaft und existiert eigentlich gar nicht. Jesus sagt, Matthäus 19, habt ihr das nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an schuf, als Mann und als Frau. Sechste Lüge, die wir immer wieder hören. Vor allem die Jüngeren unter uns hören das gerne oder oft. Höre auf dein Herz, dann machst du schon alles richtig. Hör einfach auf dein Herz. Gott sagt in seinem Wort, trügerisch ist das Herz, Jeremia 17, Vers 4. Trügerisch ist das Herz mehr als alles andere und unheilbar krank ist es. Jesus sagt, Markus 7, wenn aus dem Innern des Menschen, aus seinem Herzen heraus kommen die bösen Gedanken hervor. Siebte Lüge, die uns umgibt, die letzte, die ich euch zeigen will. Zeig bloß keine Schwäche. Zeig keine Schwäche. Gott sagt, bekennt nun einander die Sünden, Jakobus 5, Vers 16. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und diese Liste, die könnte man noch so viel länger führen. Es gibt so viele Lügen, sie sind unzählbar, die uns umgeben, die dein Leben bestimmen wollen, die dein Denken greifen wollen, die dir Unwahrheiten einreden wollen. Wir sind davon umgeben. Lügen, die immer wieder auf uns einschlagen, so wie die Sturmwellen. Und genau dort, mitten in den Sturm hinein, redet Gott. Und wisst ihr, unsere Ängste und unsere Sorgen in dieser Welt, die kommen meistens daher, dass wir den Lügen der Welt und den Umständen, in denen wir leben, dass wir den Lügen mehr Glauben schenken als Gott. Und wir können unsere Ängste, unsere Sorgen hinter uns lassen, sie überwinden, den Kampf ansagen, wenn wir diese Lügen identifizieren, die unser Herz glaubt, und sie dann eintauschen. Die Lügen eintauschen mit Gottes Wort, die Lügen mit Gottes Wort eintauschen und Gottes Wort glauben, indem wir Gottes Wahrheit nehmen und darauf bauen, was er uns verheißen hat, was er uns versprochen hat. Und genau so geht es dann in Apostelgeschichte 27 weiter. Wenn du dich erinnerst, wir haben Pause gedrückt, der Soldat steht da mit erhobenem Schwert vor den Rettungsbooten. Wird er die Seile kappen oder nicht? Du bist dieser Soldat, du stehst da, du hast das Schwert in der Hand, dein Herz rast, du triffst eine Entscheidung, du kappst die Seile. Das Schwert kommt runter, es schneidet durch, Boot fällt runter. Jetzt hast du keine andere Wahl mehr. Jetzt musst du Gott glauben. Das Rettungsboot ist weg. Du musst darauf vertrauen, dass Gott euch retten wird. Und dann passiert etwas Interessantes. Paulus ergreift schon wieder das Wort. Dieser Gefangene, der ständig redet, als wäre er ein freier Mensch. Apostelgeschichte 27, Abvers 33. Er sagt dann wieder zu allen, heute schon, den 14. Tag wartend seid ihr ohne Essen geblieben, weil ihr nichts zu euch genommen habt. Und deshalb ermahne euch, Speise zu euch zu nehmen. Denn dies gehört zu eurer Rettung. Denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. Und als er das gesagt hatte, nahm er Brot. Er dankte Gott, er zerbrach es und er begann zu essen. Und alle aber, Vers 36, alle wurden guten Mutes und nahmen Speise zu sich. Du siehst das und du setzt dich zu ihnen und du merkst es plötzlich selbst. Ein komisches Gefühl, tief in dir drin. Das ist ein Gefühl, was du gar nicht mehr kennst nach diesen 2 Wochen. Hoffnung. Hoffnung macht sich plötzlich breit in deinem Herzen. Aber die Wellen, der Wind, das Meer, die Finsternis, die Gefahr, es ist alles noch da. Die Situation hat sich nicht verändert, in dem diese Menschen sind. Der Sturm ist noch da, die Situation ist noch gleich. Deine Umstände haben sich nicht verändert, aber du hast keine Angst mehr. Keine Sorgen mehr, sondern Hoffnung, weil tief in deinem Innern etwas passiert ist. Du hast gehört, was Gott gesagt hat, und du hast es geglaubt. Du hast Wahrheit genommen und sie gegen Lüge getauscht. Und nur wenig später ist es dann soweit. Du stehst zum Sonnenaufgang schon wieder am Strand. Diesmal bist du auf der Insel Milete. Du hast wieder Sand zwischen den Zehen. Die Sonne geht auf, sie wärmt dich langsam auf. Hinter dir stehen die anderen 275 Leute, die mit an Bord waren. Und alle sind am Leben. Jeder von ihnen hat überlebt. Niemandem ist etwas passiert. Du blickst auf das Meer hinaus und du siehst die zerbrochenen, kaputten Reste eures Schiffs, wie sie am Untergehen sind. Und dir ist klar, Gott hat sein Wort gehalten. Er hat ein Versprechen gegeben und dann hat er getan, was er versprochen hat. Und dafür dankst du ihm, weil du lebst. Und ihr Lieben, egal wie heftig der Sturm ist, egal wie schlimm der Sturm wird, egal wie hoch die Wellen sind, egal wie laut der Wind ist, Gott hält sein Wort. Immer. Ausnahmslos. Was er versprochen hat, wird er tun. Er bricht sein Wort niemals. Egal wie laut die Lügen werden, egal was deine Umstände, deine Situation, dein Leben dir zurufen will, Gott ist da. Er hält sein Wort. Deshalb heißt es im Psalm 105, Vers 8, niemals vergisst er seinen Bund mit uns. Sein Versprechen gilt für 1000 Generationen. Er hält sein Wort. Und Paulus erinnert uns daran in 2. Korinther 1, Vers 20, dass er uns sagt, ey, so viele Verheißungen Gottes es gibt, so viele Versprechen, wie Gott gemacht hat in seinem Wort. In Jesus Christus ist das Ja und deshalb durch ihn auch das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Verstehst du, du kannst deine Bibel nehmen, Gottes Wort voller Versprechen, voller wunderbarer Wahrheiten für deine Seele. Und im Vertrauen auf Christus kannst du dich hinstellen und sagen, das gilt für mich. Gott hält sein Wort an mich, weil er es mir versprochen hat. Und der Beweis dafür, dass er es halten wird, liegt im Kreuz, weil Jesus sein Blut für mich vergossen hat, an meiner Stelle gestorben ist, meine Schuld auf sich genommen hat, mich mit Gott versöhnt hat. Sein vergossenes Blut ist die Garantie dafür, dass Gott alles halten wird, was er versprochen hat. Und das heißt, wenn wir in unserem Leben durch einen Sturm segeln, umgeben sind von Lügen, die über uns reinbrechen, die uns die Hoffnung stehlen wollen. Wenn wir auf diesen Tag zugehen, der auf uns alle zukommt und wir sterben müssen. Wenn der Tod näher rückt, wenn er an die Tür klopft und du weißt es. Wenn der Tod kommt, dann darfst du das wissen. Jesus hat gesagt, ich werde leben. Jesus hat gesagt, er ist die Auferstehung und das Leben. Auf ihn zu bauen heißt Leben. Die Wahrheit ist, eines Tages, wenn du an Christus glaubst, eines Tages wirst du an einem Strand stehen, erfüllt mit dem ewigen Leben, das er dir gibt, mit einem neuen Körper, mit Sand zwischen den Zehen. Und du wirst auf die stürmischen Zeiten in deinem Leben zurückblicken. Auf die zerbrochenen Teile. Und du wirst sagen, Gott hat sein Wort gehalten. Gott hat sein Wort gehalten. Er hat mich aus dem Grab gerufen, mir das ewige Leben geschenkt. Darauf gehen wir zu. Darauf dürfen wir vertrauen. Und deshalb, wenn du diese Predigt jetzt heute Morgen gehört hast und darüber nachdenkst, wo du selber in deinem Leben stehst, versuch darüber nachzudenken, wo sind die Lügen in meinem Leben, die auf mich einbrechen, die mich bestimmen wollen, die meine Hoffnung im Keim ersticken wollen, die meinen Glauben angreifen. Und denk darüber nach und suche Wahrheiten aus Gottes Wort, denen du diese Lügen entgegenbringen kannst. Und wenn du hier sitzt und sagst, die Lügen sind zu laut, sie sind zu groß, ich schaffe es nicht, Wahrheiten zu finden, an die ich glauben kann, dann frag deine Geschwister um dich herum. Frage jemand anderen. Frage einen Bruder, eine Schwester im Herrn und sag ihnen, ich diese Dinge, die lassen mich nicht los, diese Lügen, ich habe Probleme, ich kann nicht daran glauben, ich finde diese Wahrheiten nicht, die mir helfen. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Und helft einander darin. Ich bete noch mit uns. Und zwar dafür will ich beten. Jesus, du siehst unsere Herzen, du weißt die Dinge, die auf uns hereinbrechen in dieser Welt. Du weißt, wo jeder Einzelne von uns steht. Du weißt, wie es uns geht. Du weißt, wie schnell wir uns ablenken lassen von dem, was du sagst, was du verheißt. Wie schnell wir vergessen, wer du eigentlich bist für uns. Unser liebevoller Hirte, der sich hingegeben hat, der uns vollkommen liebt, uns nicht wegstößt, sondern immer wieder zu sich zieht. Und Herr, ich bete für uns alle, dass du uns hilfst, die Lügen in unserem Leben zu entlarven, die uns Sorgen bereiten, die unsere Hoffnung angreifen. Herr, ich bete darum, dass du uns zurüstest mit Wahrheit, dass du uns hilfst, einander zuzurüsten mit Wahrheit aus deinem Wort und unseren Glauben stärkst. Amen.